Jetzt hat ja auf meinen letzten Podcast absolut niemand von Ihnen irgendwas gesagt. Dieser heutige, das war nämlich ein bisschen ein Versuchsballon, aber davon was ganz was anderes. Ich habe in dem Podcast dann wirklich einmal gegähnt und Sie haben gemerkt, ich bin irrsinnig müde. Und jetzt ist das unglaublich Spannende an der ganzen Geschichte. Eigentlich weiß ich, was das bedeutet. Also meine Mutter hat ganz, ganz furchtbar an Migräne gelitten, also richtiger, echter Hammer, Wahnsinn, ich kann mich nicht rühren, übergib mich dauernd, Licht kann ich nicht ertragen, etc., Migräne. Und ich habe eine ganz leichte Neigung dazu. Und wenn ich plötzlich sehr müde werde, also außerhalb meines normalen Rhythmus müde werde, wie am Abend wird man natürlich müde, dann ist das ein eindeutiges Zeichen, da kommt was. Und wenn ich jetzt ein gescheiter Handspiegel wäre, hätte ich dann sofort ein, zwei starke Kopfschmerztabletten schlucken und das abzufangen. Jetzt bin ich gleich 55 und man sollte annehmen, dass ich dazu imstande bin, das zu entdecken, zu machen und dann nicht völlig desorientiert irgendwas dahin zu reden. Witzigerweise ist es das Schwerste für einen Menschen, sich zu verändern. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von einem Pfarrer Spiegel. Heute ist Freitag, der 11. Dezember 2015 und weil es Freitag ist, ist es ein theologischer Freitag. Der Titel ist jetzt ein bisschen niederschlagend, aber wird wahrscheinlich auch aufgrund der Flüchtlingszahlen wirklich wieder mal was Wichtiges werden. Der Titel lautet, was sind Katechumenaten, Proselyten, Credentes und Initiierte? Das sind Stufen im Christentum. Das meiste ist Blödsinn und hochgefährlicher Blödsinn. Da zeigt sich jetzt meine protestantische Grundgesinnung des Priestertums aller Gläubigen und einer sehr einfachen Tatsache, dass es beim Apostel Paulus, typisch reformatorisch, einige Sätze gibt, wo alles drinnen steht, besser gesagt alle, so sind sie nun alle Sünder, auf dass sie alle gerettet werden. Das Entscheidende ist, so sind wir allzumal alle Sünder. Das heißt, es ist kein Unterschied. Also Menschen sind so, wie es sind und eine Ruhe ist. Und deswegen darf man die Menschen nicht unterscheiden, weil es auf ganz, ganz, ganz gefährliche Wege führt. Das ist typisch protestantisch. Nichtsdestotrotz haben Religionen eine tollige Geschichte in sich. Sie möchten unglaublich gern zu Abstufungen kommen. Und Religion jetzt im allerweitesten Sinn, also zum Beispiel bei den Freimaurern, das ist ja heutzutage nicht mehr das, was es mal war, diese aufklärerische, vernunftvertretende Riege von Gebildeten, sondern das ist ja auch offenkundig über weiteste Strecken verkommen zu was ganz Eigenartigem. Da gab es einmal die drei Grade, den Lehrling, den Gesellen und den Meister. Dann haben sie abgespaltet, die sogenannte Hochgrad-Freimaurerei, die haben dann, ich weiß nicht wie viel oder noch mehr Stufen, und da kommt man immer durch initiierende Rituale ein bisschen näher zur Wahrheit, zum Universum, zur Gottheit oder was auch immer, und das kennt das Christentum nicht. Das Christentum kennt eigentlich nur Christen und Nicht-Christen. Selbst über Nicht-Christen werden eigentlich keine großen Aussagen getroffen, außer man soll sie dazu einladen, Christen zu werden. Und es gibt einen sehr, sehr eindeutigen Unterscheidungspunkt, das ist die Taufe. Deswegen auch der letzte Podcast, weil es für uns einfach die zentrale Situation ist und wir auch nur einmal taufen. Also wir taufen Menschen nur einmal, wenn wir nicht feststellen können, ob jemand getauft ist, bietet man ihm eine sogenannte Konditionaltaufe an. Da ist die Taufformel anders. Ich taufe dich für den Fall, dass du noch nicht getauft bist auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Hat es massenhaft gegeben, nebenbei bemerkt, nach dem Zweiten Weltkrieg, den gigantischen Flüchtlingsströmen irgendwelcher Deutschsprachiger aus dem Osten in die heutigen deutschsprachigen Länder, wo ganz oft Kinder von ihren Familien getrennt worden sind, dann in irgendwelchen sehr oft christlichen Kinderheimen, Waisenhäusern aufgenommen wurden und dann im Konditional getauft worden sind. Und wahrscheinlich werden wir zu diesen Konditionaltaufen jetzt zurückkehren müssen, Bei den Christen, jetzt ist schon, sind schon wieder welche aufgetaucht, muss jetzt einmal unbedingt feststellen, was sie da eigentlich in der Türkei tut, weil es kommen viele Leute aus der Türkei mit der Aussage, ich bin in der Türkei getauft worden. Und ich weiß nicht, was sie dort so wild tut. Es könnten wirklich irgendwelche, vor allen Dingen US-amerikanisch ausgesendeten und bezahlten Missionare sein, die dort unterwegs sind. Oder was ist dort los? Man weiß es nicht. Was ist die Voraussetzung für eine Taufe? Du brauchst zwei Personen und den Heiligen Geist und ein Wasser. Du brauchst eine Person, die getauft ist. Also das ist eigentlich weltweit klar. Jeder, der getauft ist, darf auch taufen, kann taufen, darf es aber nicht. Taufen dürfen nur die jeweiligen Menschen, die in einer Kirche drinnen sind, es sei denn, die sind nicht erreichbar. Gibt es also die Nottaufe, da darf jeder taufen, wie er will. Er braucht Wasser, also notfalls ganz, ganz wenig, aber Wasser muss dabei sein und die Taufformel, ich taufe dich auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, das war's schon. Und dann brauchst du auch den Heiligen Geist. Und es braucht vor allen Dingen jemanden, der getauft werden möchte. Das ist völlig klar. Bevor er getauft ist, ist er das Erste ein Katechumenat. Katechumenat heißt nichts anderes als Taufunterricht. Also ein Katechismus ist eigentlich ein Taufunterricht und wird bei uns in der evangelischen Kirche im Rahmen des Konfirmandenunterrichts, heutzutage natürlich auch Religionsunterrichts, abgehandelt. Und bei der Konfirmation sagt dann jemand, jo, ich will oder eben nicht. Ich ermuntere meine Konfirmanden immer total dazu zu sagen, wenn sie nicht wollen, sollen sie es lassen. Ich weiß, ist sehr schwierig. Wir werden auch teilweise uns überlegen müssen, von dem Alter 14 stark in die Höhe zu gehen, auf 16, 18, wie es in den Niederlanden üblich ist, weil wir einfach sagen müssen, also dass jemand dann wirklich Ja oder Nein sagt, ganz einfach. Gibt ja auch Erwachsenenkonfirmationen, die immer besonders schön sind, weil das sind dann Leute, die es wirklich hatten, wir jetzt gerade mal. Extrem cool. Wunder, 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 wunderschön. Wo sich jemand zu seinem Glauben bekennt und einen Segen bekommt, diesen Glauben bewahren zu können und leben zu können. Traumhaft. Also Katechumenat ist altkirchlich der Vorlauf zur Taufe, bei uns der Vorlauf zur Konfirmation als Bestätigung. Katechumenaten, es gibt noch in der römisch-katholischen Kirche, heißt das auch noch so, die Katechumenaten Messe, in dem Fall der Begriff wirklich richtig, Messe, Missa, die Sendung, weil der Gottesdienst endet, also mit einem Segen und dem Satz, die Katechumenaten schleichen sie jetzt. Nein, sagt man das nicht, die Katechumenaten, alle Nichtgetauften werden gebeten, nun die Kirche zu verlassen. Und da man die ja auch kennt, unsere Gemeinden sind ja alle überschaubar, der Pfarrer kennt die seinen immer, die Pfarrerin natürlich genauso, müssen die nun die Kirche verlassen, denn das Abendmahl und der Abendmahlsteil, selbst das Beiwohnen des Abendmahls, ist den Getauften vorbehalten. Ich habe das nur erlebt in meiner Kindheit in Wien-Gumpendorf, waren das eigentlich zwei Gottesdienste. Da gab es also den Katechumenaten-Gottesdienst, den Predigt-Gottesdienst, dann ist der Pfarrer ausgegangen, hat die jetzt gehen verabschiedet, ist wieder eingegangen, um mit einer kleineren Gruppe den Abendmahlsgottesdienst zu machen. Gibt es heute kaum mehr, ist immer integriert und wird vielleicht wieder kommen, wenn wir mehr Katechumenaten bekommen, aber das ist ein Mysterienmahl. Also das Abendmahl ist ein Mysterienmahl, das eigentlich den Getauften vorbehalten ist. Was sind jetzt Proselyten? Proselyten ist eigentlich ein Begriff aus der jüdischen Kultur und geht einfach darauf hin zurück, du hast Juden und die einzige Religion auf der Welt, die haben einen Gott und die haben Gebote und die haben eine Ethik und die haben Propheten und das ist irrsinnig cool und irrsinnig viele Leute sagen, war Irrsinn, sowas, das ist eine Religion. Weil das, was ich gewohnt bin, also was weiß ich, Zeus, Hera, und der Zeus ist dauernd hinter allen Rücken her und versucht pausenlos irgendwelche jungen Fashionhausen zu beglücken, das ist doch keine Religion, ist ja lächerlich. Es gab sehr, sehr viele Proselyten im Judentum und das waren Leute, die sich an die 10 Gebote gehalten haben, die die das Alte Testament schon teilweise anscheinend sehr gut gekannt haben und so weiter und so fort, die also wirklich gestandene Leute waren, aber sich nicht haben beschneiden lassen, aus dem ganz, ganz einfachen Grunde, weil sie dann dem Ritualgebot unterlegen wären. Das heißt, versuch einmal irgendwo in Griechenland ein geschächtetes Fleisch zu bekommen. Kriegst nicht. Es ist außerhalb Israels einfach völlig unmöglich gewesen, die Ritualgebote einzuhalten. Das ist nicht gegangen. Also vielleicht noch in Alexandria, da war ein ganz, ganz großer Teil der Einwohner, waren dort Juden und die hatten eine eigene Struktur. Da ist es vielleicht noch gegangen, aber irgendwo am flachen Land in einer totalen Minderheitensituation ist es nicht gegangen. Das heißt, es gab jetzt sehr viele Proselyten. Und, das werden Sie dann lesen im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte heißt es dann, so begaben wir uns dorthin, wo man zu beten pflegte, und das ist der Versammlungsort der Proselyten. Also die haben dann auch beim jüdischen Gottesdienst mitgetan, Predigt und so weiter und so fort, beten, aber halt nicht das volle Ritualgebot. Unter diesen Proselyten hat Paulus sehr, sehr erfolgreich gewildert, weil er euch gesagt hat, okay, jetzt sozusagen Neuchristentum, das Wort Neujudentum, das Wort Christentum hat es ja zur Zeit Paulus noch nicht gegeben, und sagt, okay, wir haben auch den einen Gott, aber in einer viel, viel lebbaren Form, hoher Ethik, das was euch anspricht, hohe Theologie, ganzes Altes Testament kehrt dazu, das kennt ihr eh schon, passt euch, und jetzt sage ich euch, dieser eine Heiland, Retter, der da euch verkündigt wurde, der ist jetzt gekommen und ich erzähle euch was und erzähle euch die Geschichte und so weiter und so fort. Und die ersten christlichen Gemeinden des Apostels Paulus stammen höchstwahrscheinlich im Großen und Ganzen auch von jüdischen Proselyten, die gesagt haben, endlich kann ich der Religion voll angehören und kann es erleben. Und da merken Sie jetzt was. Christentum beginnt mit einer Lebbarkeit. Das ist ganz was Wichtiges. Ganz, ganz, ganz was Wichtiges. Christentum geht von Lebbarkeit aus, weil es davon ausgeht, dass wir eh alle sind. Also können wir Christentum leben. Mit allen Einschränkungen. Also im Christentum kann es zum Beispiel nach protestantischer Auffassung kein Gebot geben, du musst am Sonntag in die Kirchen gehen, aus dem einfachen Grund, es kann ja sein, dass du, klassisches Beispiel Luthers, am Bauernhof hast und musst jetzt, keine Ahnung, 30 Kühe melken, denen explodiert ja sonst das Alter, das geht ja nicht. Du musst dich um die Viecher kümmern, du kannst einfach nicht, deswegen bist du aber kein Sünder. Also wenn du dabei dann dein Vater unser betest oder so und sagst, ja, ich wäre gerne in der Kirche, bist vielleicht mehr in der Kirche als einer, der in Kirchen geht, weil er nur fad ist und dabei einschläft. Also während des Gottesdienstes. Ist mir noch nie passiert. Also wir erkennen die Begrenztheit. Das ist das Typische des Christentums. Gerade des Protestantismus. Wir erkennen unsere Begrenztheit. Wir fordern keine Perfektion. Und deswegen schauen wir, dass wir halt irgendwie in unseren Begrenztheiten doch Christen sind. Das ist jetzt evangelisch. Okay? Keine Verurteilungen, weil jeder hat seine Grenzen. Also die Erkenntnis der Grenzen ist total typisch für die reformatorische Theologie. Jetzt habe ich schon ein Wort gesagt, das steht da gar nicht. Jetzt gibt es noch die Perfekte. Die Perfekte, wenn Ihnen irgendwer mal irgendwo begegnet, der behauptet, das ist dann irgendeine Gruppe und irgendwer weiß alles. Dann ist es ein Perfekter. Und dann nehmen sie die Füße in die Hand und rennen weg. Es hat im Christentum immer wieder die Vorstellung der Perfekte gegeben. Teilweise auch bei unseren römisch-katholischen Geschwistern werden teilweise Priester in den Rang des Perfekte erhoben, aus dem einfachen Grund, weil sie keinen Sex haben und geweiht sind und wo so aus Ivos. Was für den Amtsbruder, in dem Fall kann ich auch sagen Amtsschwester, natürlich furchtbar ist, ein unglaublicher Druck ist, der immer sagt, ja, hör zu, also das sagen alle römisch-katholischen Priester, außer, es gibt natürlich immer ein paar Wahnsinnige, aber die gibt es ja bei uns Evangelischen genauso, gibt es ja überall einfach. Ich bin ja auch ein Mensch, der Gnade bedürftig und ihr könnt es mich doch nicht so irrwitzig überhöhen. Trotzdem gibt es immer wieder Tendenzen, die sind heute ganz stark in der Sekte drinnen, ist ein typisches Sektenmerkmal, dass sie die Gruppe wird von ein bis zwei, manchmal größeren Gruppe, von Perfekti geleitet, also Perfekter. Die glauben nicht nur perfekt, die handeln perfekt, die sind perfekt. Und das ist nach dem biblischen Zeugnis von vornherein ah, Blödsinn. Dann kommen wir noch zu den Credentes und den Initiierten. Wir fangen mit den Initiierten an. Initiierte sind eine ganz eigenartige Vorstellung, dass man bestimmte Handauflegungen, Weihenrituale bekommt und jedes Mal ist man näher bei Gott. Das ist sehr eigenartig und ich kann nichts dazu sagen, außer biblisch bezeugt ist genau eins, getauft, ein hohes. Ende. Schluss aus. Auch eine Ordination im evangelischen Bereich ist nie, du bist der näher Gott, sondern Ordination heißt in dem Fall einfach in den Ordo, also in die Organisation, würde man heutzutage sagen, aufgenommen werden und berechtigt sein, weil Mitglied dieser Organisation Gottesdienst zu halten und bestimmte andere Dinge, also Gemeinde zu leiten im Zusammenhang mit Kurator, Kuratorin und Presbyterium etc. bla bla. Aber das ist eine Aufnahme in eine bestimmte Organisation und die Verleihung bestimmter Rechte im Rahmen dieser Organisation stellt aber keine Nähe zu Gott dar. Wir sind alle Sünder und wir bedürfen alle der Gnade. Klar? Habe ich jetzt oft genug gesagt. Die Evangelischen haben ein Problem und zwar bei den Credentes. Das ist etwas, wo ich immer Krämpfe bekomme, weil das im evangelisch-reformierten Bereich immer wieder vorkommt. Also die Gläubigen. Ne? Der Versuch zu unterscheiden zwischen Karteikartenchristen und den Echten. Also die Echten sind dann die, die wirklich gläubig sind. Und vor allen Dingen daran, dass sie besser sind. Ganz furchtbar. Im englischen Bereich the true believers, die wahren Gläubigen. Da kriegst du Krämpfe. Das darf nicht vorkommen. Es sind alle Sünder. Es mangelt allen an der notwendigen Fähigkeit. Sie sind alle der Gnade bedürftig. Ende. Der Versuch der Unterscheidung zwischen den Gläubigen, den wahren Gläubigen, den weniger Gläubigen, den höchstwahrscheinlich Ungläubigen, ist Katastrophe. Das ist etwas, was immer wieder im Protestantismus daherkommt, weil unser Kriterium ist ja, also wer glaubt, von dem können wir mit absoluter Sicherheit aufgrund des biblischen Zeugnisses sagen, dass er in den Himmel kommt, sehr einfach ausgedrückt, darf niemals dazu führen, dass die, die nicht glauben, nicht in den Himmel kommen, weil die brauchen ja die Tröstung noch viel mehr, die haben ja in dem Leben keine Tröstung. Und es bedeutet vor allen Dingen keine Abwertung. Das heißt, jeder, der von sich selber behauptet, ein wahrer Gläubiger zu sein, hat heute noch gar nichts kapiert und ist weit aus dem Glauben draußen. Fassen wir die ganze Sache zusammen. Da gestehe ich natürlich, dass ich protestantischer, reformatorisch geprägter Pfarrer, Theologe bin. Wir sind alle dieselbe Bagage und sind alle absolut bedürftig der Liebe Gottes. Herzlichen Dank, das war's. Menschen können mit diesem Satz sehr oft nicht umgehen, empfinden ihn als Beleidigung und schaffen sich irgendwelche Stufen, damit sie selber sie einreden können, dass besser sind als wer anderer. Das können sie machen, kaufen sie sich doch einfach einen größeren Mercedes. Für Männer meines Alters auch eine irrwitzig schweineteure, aber gut aussehende Harley Davidson. Dann sind sie besser als wer anderer. Können Sie machen. Gehen Sie Golf spielen und kaufen Sie sich die teuerstmöglichen Golfschläger. Können Sie alles machen. Alles, absolut alles. Dann sind Sie besser als wir andere. Ist mir wurscht. Wenn Ihnen das was bringt, tun Sie es dort. Wenn Sie es brauchen, bitteschön. Aber niemals in der Kirche. Niemals in der Kirche. Denn wir sind alle der Liebe Gottes bedürftig. Das Geniale ist, wir kriegen's eh die Liebe. Das ist das Schönste, was man sagen kann. Gesegneten Abend uns allen.